Eine Sache, die mir in Erinnerung bleibt, ist der Moment, als Maria mich angeguckt hat und hat gesagt, boah Jonas, ich bin voll schlau. Und das ist deshalb so ein spannender Satz, weil die Jugendlichen in unseren Projekten in eine Expertinnenrolle reinkommen und auf einmal alles wissen, jede Frage beantworten können, die Senioren so haben. Und das ist erstens gut, weil die Jugendlichen dann merken, hey, ich habe was drauf, ich kann mit meinem Wissen wirklich was machen und das sie empowert. Aber das sorgt auch für einen generationsübergreifenden Austausch auf Augenhöhe, weil die Senioren die Jugendlichen als ExpertInnen wahrnehmen und denen deswegen auch eben auf Augenhöhe begegnen können. Das ist ja auch eher untypisch.
Hallo, willkommen. Ich bin Stefan und wurde ungefragt zum Babyboomer, einfach weil ich zwischen 1955 und 1969 in Deutschland geboren bin, wie noch ein paar Millionen andere auch. In diesem Podcast geht es um die Fragen unserer Generation. Diesmal die Frage an einen jungen Mann: Was kümmern dich alte Leute? Es geht dann unter anderem um Geschichten von Helmut, Bernd und Maria, um soziale Arbeit in einer großen Stadt und Augenhöhe als Erfolgsfaktor. Neugierig geworden? Dann bleibt dran, hört mal, was Jonas Deuser dazu zu sagen hat. Hi Jonas, danke, dass du hier bist.
Hallo Stefan, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, und hier heißt jetzt tatsächlich konkret in meinem kleinen Podcast-Studio in Berlin. Sag mal Jonas, wo kommst du gerade her?
Ich bin jetzt gerade aus Lichtenberg, da wohne ich, hierher gereist und habe jetzt so einmal die ganze Stadt durchquert.
Genau, in den Berliner Westen. Und in Lichtenberg wohnst du, aber arbeiten tust du woanders.
Genau, also unser Verein ist eigentlich in Lichtenberg entstanden. Da werde ich ja heute noch ein bisschen was drüber erzählen können. Aber aktuell sind wir am Hauptbahnhof in der Nähe, also in Moabit.
Was sollten wir vielleicht noch von dir wissen, um zu verstehen, wer hier sitzt und spricht?
Ja, also ganz entscheidend zu wissen ist, dass ich aus einem ganz kleinen Dorf in Hessen komme. Da leben 1000 Leute und meine gesamte Familie kommt daher und alle außer ich und meine Eltern und meine Schwester leben auch heute noch da. Und das ist deswegen so entscheidend, weil es da eine ganz, ganz enge Beziehung zur Familie, zu meinen Großeltern, zu den Urgroßeltern gibt und das Leben da natürlich ganz anders ist als das hier in Berlin.
Und dennoch bist du aus dem tollen kleinen Familienumfeld weg. Was hat dich nach Berlin getrieben?
Ich habe hier soziale Arbeit studiert. Das war vor 7 Jahren. Allerdings bin ich davor auch schon durch die ganze Welt gereist. Meine Eltern haben im Jahr 2000 einen großen Schritt gemacht und sind damals für 3 Jahre in die USA gegangen. Mein Vater hat bei Siemens in einem Energiekonzern gearbeitet und hatte da die Möglichkeit, für 3 Jahre in die USA zu gehen. Und danach gab es keinen Weg mehr zurück, also auch nicht für meine Eltern. Und wir waren dann viel in der Welt unterwegs. Und so habe ich eigentlich schon früh dieses Dorf verlassen. Aber meine Großeltern leben da auch heute noch. Und ich bin da alle 3 Monate und das war für mich immer so ein ganz stabiler Punkt, an den ich zurückkommen konnte.
Und die Großeltern, genauer noch der Großvater, war für dich, ja, wenn ich das so richtig verstanden habe, wir sind uns schon mal begegnet, so eine Inspiration, jetzt auch den Verein zu gründen und das zu tun, was du gerade tust.
Ja, auf jeden Fall. Mein Großvater war Bauer und der hat sein ganzes Leben lang von morgens bis abends gearbeitet und hat das auch geliebt. Und dann hatte er mit Anfang 70 einen Schlaganfall. Der war nicht so schwer, dass er nichts mehr machen konnte, aber er konnte nicht mehr arbeiten. Und das war für ihn eine Krise, aus der er nie rausgefunden hat. Er wusste nicht, was er mit sich anfangen soll, wenn er nicht arbeiten kann. Und in dieser Zeit, ich habe mich viel mit ihm auseinandergesetzt und ich hatte die Idee, wäre es nicht toll, wenn er Jugendlichen zeigen könnte, wie man Kartoffeln anpflanzt? Das war so die übertragene Idee. Für ihn war das damals nicht möglich, aber es gibt in dieser Auseinandersetzung damit ganz viele andere Menschen, die eben genau an diesem Punkt stehen. Jetzt zum Beispiel auch ein bisschen weiter in der nächsten Generation mein Vater, der sich auch langsam überlegt, okay, was mache ich denn in der Rente? Und das ist eben so ein sehr spannendes Thema, was mich dann umgetrieben hat.
Da kommen wir drauf zu sprechen, denn du hast einen Verein gegründet, für den du aktuell arbeitest. Der heißt Sonai. Wie kam es dazu, dass es Sonai überhaupt gibt?
Ja, also der Gründungsimpuls, der kam, als ich in der Jugendarbeit hier in Marzahn-Hellersdorf, also hier in Berlin, aber in Marzahn-Hellersdorf tätig war und da mit so vielen Jugendlichen gearbeitet habe, die erstens kaum Kontakt zu älteren Leuten haben und zweitens auch überhaupt keine Ahnung haben, welche Fähigkeiten sie haben. Und ich war mir sicher, dass zum Beispiel die digitalen Fähigkeiten der Kids total wertvoll sein können, auch für ältere Leute, und das Wissen der älteren Leute total wertvoll sein kann für die Jüngeren. Und in Berlin gibt es gar keine Initiative, die sich jetzt gezielt diesem Thema der generationsübergreifenden Arbeit zwischen Jugendlichen und SeniorInnen widmet. Und ich hatte Lust, da was zu ändern.
Das ist total spannend, weil wir reden ja im Arbeitserwerbsleben ganz viel über Mentoring, Reverse Mentoring, und du sagst jetzt, das ist auch ein soziales, ein gesellschaftliches Thema, was du als Verein angepackt hast. Wofür steht denn der Name Sonay eigentlich? Schreibt sich übrigens Sonay, erklärt sich nicht von selbst.
Genau.
Aber du kannst es erklären.
Ich kann es erklären. Also das bedeutet im Türkischen so viel wie der letzte Mond oder der letzte Monat im Jahr, und das war eine Idee von einer Jugendlichen, und für uns bedeutet das übertragen so viel wie der Punkt, an dem sich Ende und Anfang treffen, das letzte und das erste Drittel. So ist es zu diesem Namen gekommen, und unser Logo ist ein Kreis, und so verstehen wir auch ein bisschen unsere Arbeit.
Okay, das letzte und das erste Drittel, das sich treffen sollten, sind Menschen in diesen Lebensphasen,
ne? Genau.
Im ersten und im letzten Drittel. Die interessante Frage, wie setzt du denn so die Lebenszeit an? Also, wann endet das erste Drittel und wann beginnt das dritte in eurer Einteilung?
Genau, wir sind ja ein Verein, der viel auf Fördermittel angewiesen ist und auch aus dem sozialen Bereich kommt, und im SGB 8 ist die Jugend bis 27 definiert, also zwischen 14 und 27. Und dann gibt es in Berlin verschiedene Definitionen, ab wann denn Menschen SeniorInnen sind. Manche Bezirke sagen, das ist schon ab 55 der Fall. Bei uns sagen wir ab 60, wohl wissend, dass sich ganz viele Leute ab 60 nicht als SeniorInnen verstehen. Aber es beginnt dann doch eine Zeit ab 60, wo sich viele Leute damit auseinandersetzen müssen. Was passiert denn jetzt in den nächsten 10 Jahren und wie geht's weiter?
Aber jetzt nochmal zurück auf diese im Grunde kuriose Geschichte, ne? Also es gibt ja Seniorenräte in den Bezirken und es gibt unterschiedliche Altersgrenzen. Das hat für dich also quasi eine Fördermittelbedeutung, ne? Dass du gesagt hast, wir nehmen jetzt die ab 60.
Ja.
Weil Lichtenberg... Nee, bei Kreuzberg, in welchem Bezirk bist du jetzt eigentlich?
Also wir arbeiten in ganz Berlin, aber zum Beispiel Lichtenberg definiert viel ab 55. Mhm. Aber dass man sagt, man muss ab einem bestimmten Alter sagen, das sind SeniorInnen, das ist total notwendig für ganz viele Förderkulissen.
Gut, und damit werden ganz viele Menschen als Senioren bezeichnet, die das vielleicht gar nicht so toll finden, aber das ist nochmal ein bisschen was anderes. Du hast schon ein bisschen skizziert, wofür Sonay steht, und ihr habt so eine Art Claim entwickelt, ne? So, dass das Projekt in einer Nutshell, in einem Satz. Willst du den mal sagen?
Ja, auf jeden Fall. Unser Motto ist, wir befähigen SeniorInnen und Jugendliche dazu, sich gegenseitig zu unterstützen.
Ja, ich habe sogar Menschen allen Alters gelesen, sich gegenseitig zu unterstützen. Aber das ist alle Alter sind nicht förderungswürdig. Ne?
Genau, so ist es tatsächlich.
Gut, okay. So, ja, jetzt mal gleich zur Titelfrage. Also was kümmert dich als jungen Menschen vielleicht, also im Übrigen aus meiner Sicht jung? Wie fühlst du dich eigentlich selber?
Ja, ich fühle mich schon jung. Ich bin jetzt kein Jugendlicher mehr. Ich stehe jetzt seit 16 Jahren mittlerweile im Berufsleben. Ich habe mit 16 eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht und bin seitdem auch Vollzeit berufstätig. Das heißt, ich fühle mich jetzt irgendwie nicht am Anfang von meinem Berufsleben, aber ich komme so langsam in der... Ja, ich stehe ganz am Anfang der Mitte, würde ich sagen.
Gut, jetzt sag mal, wie lange der 16. Geburtstag zurücklegt. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Genau, mein 30. Geburtstag liegt jetzt schon ein bisschen hinter mir. Und ja, also okay. Es ist eine Phase, in der ich mich doch sehr stabil und handlungsfähig fühle, auf jeden Fall.
Das heißt, du bist im zweiten Drittel. Was ist das zweite Drittel für dich? Das tollste, beste, anstrengendste? Hast du da schon so ein bisschen eine Einschätzung? Oder?
Ja, also für mich ist das eine Phase, in der ich sehr viel Sicherheit gewinnen konnte in den letzten 30 Jahren, in denen ich nicht gelernt habe, wer ich bin und was ich kann. Und das ist jetzt aber auch eine Phase für mich des Aufbaus, also des was Entwickelns und keine Phase, in der ich jetzt was verwalte, sondern jetzt geht es für mich gerade erstmal darum, richtig was zu schaffen.
Ah, toll. Und du willst was schaffen, was Generationen verbindet. Und darf ich nochmal fragen, so die Antwort auf die Titelfrage, was kümmert dich als 31-Jähriger, was kümmern dich alte Leute? Mhm. Warum kümmern sie dich?
Ja, also ich weiß nicht genau, warum mir ältere Menschen so am Herzen liegen, aber das ist ähnlich wie bei den Jugendlichen. Es gibt so viele Potenziale, die diese Menschen haben. Und das ist ja keine spezielle Zielgruppe, das sind ja alle. Und das werden auch alle sein. Und das, die Jugendlichen waren wir auch mal alle. Etwas, was ganz relevant ist für die Gesellschaft. Und ich merke immer, wenn ich in Kontakt bin mit älteren Leuten, vor allen Dingen hochaltrigen Leuten, 80-, 90-Jährigen, die Menschen haben so viel Geschichte und werden doch von außen alle als so alte Menschen gesehen. Und das ist so spannend, wenn man die mal fragt, was hast du früher eigentlich gemacht? Was war dein Beruf? Was waren entscheidende Momente in deinem Leben? Dann erfährt man so viel. Das sind alles Individuen, die ganz viele verschiedene Erfahrungen haben. Und das berührt mich einfach, auch wenn wir jetzt mit den Menschen arbeiten, wie viel Resonanz da kommt und wie wenig in diesem Bereich einfach gemacht wird.
Lass uns doch mal konkret werden. Du hast ja auch einzelne Namen, Menschen mit einer Geschichte vor Augen. Ich habe eingangs schon welche genannt, nämlich beispielsweise der
Helmut vielleicht.
Helmut, ja. Lass uns mal mit Helmut anfangen. Was hat es mit dem auf sich?
Ja, also Helmut war der erste Mensch, der mit uns unser Projekt Schnuppertage Handwerk durchgeführt hat. Das war auch das erste Projekt, was Sonai gemacht hat. Nach der Idee von meinem Großvater, der Jugendlichen zeigt, wie man Kartoffeln anpflanzt, haben wir in Marzahn-Hellersdorf bei einem Träger der Jugendhilfe einen Workshop gemacht, in dem Helmut seinen früheren Beruf, Maler und Lackierer, Jugendlichen gezeigt hat. Und haben da bei einem Träger der Jugendhilfe so eine Fassade neu gestaltet, verputzt. Helmut ist damals 86 Jahre gewesen und hat gerne sein Wissen weitergegeben. Für ihn war das wunderbar, rauszukommen und in Fahrt zu kommen, sein Wissen weiterzugeben, aktiv zu sein. Total toll, aber was noch viel besonderer war, ist, dass die Jugendlichen, mit denen wir da gearbeitet haben, das sind Jugendliche, die sind eher schuldistanziert, denen fällt es eher schwer, so Sachen mal auszuführen, konzentriert zu bleiben, die sind manchmal ruppig oder sogar gewalttätig. Das ist was ganz besonders war in dem Kontakt, weil die waren alle ganz sanft und ganz lieb mit Helmut, was bestimmt auch daran lag, dass der schon gar nicht mehr so stabil teilweise auf den Beinen stand. Die konnten ihm richtig gut zuhören und konnten das, was er gesagt hat, auch ausführen. Und das war ein total besonderer Moment, das zu merken. Ja, es gibt Respekt vor dem Alter und die Jugendlichen haben das und die können zuhören und das ist ein Vorbild. Und den Jugendlichen hat das auch Spaß gemacht, natürlich das alles zu lernen und so praktisch zu werden. Also es war eine ganz tolle Erfahrung.
Ja, man sieht jetzt noch das Strahlen in deinen Augen und bei dieser Erinnerung. Wie seid ihr denn an Helmut rangekommen, an einen 86-Jährigen als Pionier eurer Sozialarbeit?
Ja, also wir haben mit den Freiwilligenagenturen und Gute Tat Online Freiwilligenbörse zusammengearbeitet und haben da einfach Inserate erstellt und Leute haben sich dann bei uns gemeldet.
Mhm. Okay, also er musste schon initiativ werden und ihr habt dann aber kein Casting gemacht, sondern habt die gleich genommen oder wie war das?
Also es funktioniert so, wenn sich Leute bei uns melden, die Lust haben, was zu machen, dann treffen wir die und konzipieren mit denen gemeinsam einen Workshop. Mhm. Das ist auch ganz wichtig, weil viele Menschen, die jetzt in Rente sind, haben nicht unbedingt Erfahrung damit, mit einer Schulklasse zu arbeiten und ihr Wissen an die weiter zu vermitteln. Mhm. Und wir erstellen dann gemeinsam mit einer pädagogischen Unterstützung einen Workshop, der dann sozusagen in einem Rahmen von 4 Stunden auch machbar ist. Und das muss niedrigschwellig genug sein, um das umzusetzen. Und wenn das alles passt, dann führen wir den gemeinsam durch.
Also 4 Stunden, wo junge Menschen und der, ja, wie nennt er die Leute eigentlich?
Ja, also die sind schon Rentner. Also bei uns sind das dann in dem Kontext Workshopleiter.
Ja, aber haben ja auch einen Namen, ne?
Also ja,
Helmut,
also
hast
genau.
du gesagt. Ja.
Wir haben da jetzt keinen fancy Begriff uns ausgedacht.
Ja, genau. Also keine Beförderungsstufen für Hochaltrige. Bernd hast du im Vorgespräch auch genannt. Bernd muss auch ein besonderer Mensch sein. Welche Rolle hat Bernd bei euch?
Also Bernd ist bis heute jetzt seit 2,5 Jahren in dem Projekt Schnuppertage Handwerk tätig und der ist deswegen so eine besondere Rolle, weil der sehr oft für uns auch in die Öffentlichkeit gegangen ist und über seine Geschichte gesprochen hat. Für Bernd ist es ein ganz entscheidendes Projekt gewesen und weil er auch immer wieder selbst sagt, das hat ihn von der Couch geholt. Also der lebt alleine und sagt auch öffentlich, er sitzt dann da auf der Couch und guckt Fernsehen und das ist die Einöde seines Lebens sozusagen. Und das Projekt hat ihn von dieser Couch wieder hochgeholt. Und der hat jetzt, ist im Moment leider gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, aber hat jetzt in den letzten 2 Jahren mit uns bestimmt jedes Jahr 10 solcher Workshops gemacht und da haben wir uns fast jeden Monat gesehen. Und das ist eine ganz tolle Sache. Und dazu ist übrigens auch zu sagen, der ist gelernter Handwerker und ich bin jetzt Sozialarbeiter und das sind einfach verschiedene Bubbles, aus denen man da kommt. Und man hat dann auch eine unterschiedliche Herangehensweise, wie man jetzt mit Jugendlichen umgehen würde. Und das tut den Jugendlichen auch richtig gut, wenn dann mal da ein 70-jähriger Handwerker ist, der vielleicht mal eine andere Ansprache hat. Das ist ganz besonders und funktioniert in der Kombi auch gut.
Kannst du es ein bisschen mit einem Beispiel belegen? Was heißt eine andere Ansprache?
Ja, also der ist vielleicht nicht so einfühlsam immer, hat vielleicht mal, also der ist total lieb, der lobt die, wir begleiten das auch, aber der, wenn sich dann jemand hinsetzt und keine Lust hat, dann sagt er vielleicht auch mal in einer Berliner ruppigen Art, dass der Mensch auch mitmachen kann, wenn er keine Lust hat und dass er wieder herkommen soll. Und das ist vielleicht eine andere Art von Kommunikation, wie die Kids das jetzt aus der Schule gewohnt sind.
Ja, interessant. Und also ich entnehme dem, wie du schilderst, ja, dass es angenommen wird. Ne?
Ja.
Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten zu reagieren,
ja.
Widerstand und oder eben annehmen.
Das ist jetzt, wir achten natürlich darauf, dass alle Menschen, die mit uns arbeiten, einen vernünftigen Umgang mit den Kids haben. Das ist einfach eine andere
auch ihre
Haltung.
Persönlichkeit zeigen
ja,
können.
Genau, ne? das ist eine andere Persönlichkeit, ja,
das ist recht. Ja, und jetzt noch eine dritte Person haben wir vorher namentlich benannt, Maria, die gehört jetzt auf die andere Seite.
Ne? Ja, genau. Also was wir machen ist, Jugendliche zu Digitaltrainern für SeniorInnen ausbilden.
Also das ist eine zweite Schiene. Ne? Also bisher hatten wir alte Leute, man kann sie ruhig, glaube ich, alt nennen, bringen Jugendlichen was bei, zeigen was von ihrem Handwerk. Und jetzt eine zweite Schiene, junge Leute zeigen Älteren, wie das Internet funktioniert.
Genau, zum Beispiel. Also das hast du genau richtig erklärt und das haben wir das machen wir im Moment in 11 verschiedenen Angeboten jede Woche in Berlin und haben ungefähr 30 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die das jede Woche ehrenamtlich machen. Und eine Person davon ist Maria und eine Sache, die mir in Erinnerung bleibt, ist der Moment, als Maria mich angeguckt hat und hat gesagt, boah Jonas, ich bin voll schlau. Und das ist deshalb so ein spannender Satz, weil die Jugendlichen in unseren Projekten in eine ExpertInnenrolle reinkommen und auf einmal alles wissen, jede Frage beantworten können, die Senioren so haben. Und das ist erstens gut, weil die Jugendlichen dann merken, hey, ich habe was drauf, ich kann mit meinem Wissen wirklich was machen und das sie empowert. Aber das sorgt auch für einen generationsübergreifenden Austausch auf Augenhöhe, weil die Senioren die Jugendlichen als ExpertInnen wahrnehmen und denen deswegen auch eben auf Augenhöhe begegnen können. Das ist ja auch eher untypisch. Ist auch sehr verbindend, denn oft haben SeniorInnen, die keinen Kontakt haben zum Internet, auch keinen Kontakt oder Verständnis für die jüngere Generation, denn die sind ja nur in diesem Handy unterwegs und irgendwie in diesem Internet und die verstehen davon nichts. Aber wenn das Internet zugänglich wird für die älteren Menschen, über die jüngeren Menschen, dann versteht man dabei auch, dass man sich gar nicht so unähnlich ist.
Jetzt haben wir 3 tolle Beispiele gehört von Menschen unterschiedlichen Alters, die sich gegenseitig was beibringen, vor allen Dingen Respekt voreinander. Da wünscht man sich ja jetzt, dass Hunderttausende, Millionen davon partizipieren können. Wie viele Leute erreicht ihr zurzeit?
Also mit unseren digital bildenden Angeboten erreichen wir wahrscheinlich in der Woche um die 100 SeniorInnen. Dann mit den Schnuppertagen sind wir im Moment bei so 300 SchülerInnen im Jahr. Und dann haben wir neben diesen beiden Projektsträngen aktuell noch 9 andere Projekte. Also unser Verein wächst und gedeiht. Ich werde jetzt im September die 8. mitarbeitende Person anstellen. Das heißt, wir sind jetzt in den letzten Jahren schon ganz schön gewachsen und engagieren uns im größten Sinne in dem generationsübergreifenden Austausch. Im Wohnen, aber auch in der Einsamkeitsprävention.
Aber lass mich nochmal zurückkommen auf die Größenordnung. Finde ich ja ganz spannend, weil in Berlin wohnen beispielsweise 1 Million, also fast jeder Dritte ist über und jede Dritte ist über 60 Jahre alt. Also die Zielgruppe im letzten Drittel riesig groß. Wie groß ist eigentlich die Gruppe der Jugendlichen? Weißt du das?
Oder ja,
das
auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben eine relativ hohe Zahl auch an Jugendlicher. Jetzt genau zwischen 14 und 27 habe ich keine Zahl, weil die Statistiken das jetzt in dieser Form nicht abbilden, aber wir sprechen da auf jeden Fall auch von 500.000, die jetzt für unser Projekt relevant sind.
Also will heißen, fast die halbe Stadt Berlin, wenn man es jetzt mal zusammennimmt. Welche Gruppe ist denn eigentlich schwerer zu erreichen? Die Älteren oder die Jüngeren?
Also ich muss tatsächlich sagen, dass wir keine Probleme haben, Zielgruppe zu erreichen. Ich glaube, das, was unsere Arbeit hindert oder ausbremst, sind die Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Also ganz platt gesprochen das Geld, um unsere Mitarbeitenden zu bezahlen, um unsere Projekte zu machen. Also die Jugendlichen, die bei uns tätig sind ehrenamtlich, die bekommen für den Einsatz 10 Euro pro Sprechstunde, die sie machen. Das heißt, wenn jetzt eine 15-Jährige einmal die Woche nachmittags in eine Bibliothek geht und da ein digital bildendes Angebot macht, kriegt die dafür einen 10er, 40 Euro im Monat als Ehrenamtspauschale. Und das ist was, da haben wir kein Problem, also es gibt eine Warteliste von Jugendlichen, die da also Digital Coach werden wollen. Und mit den Senioren haben wir in ganz vielen verschiedenen Projekten sehr viel Zulauf und das funktioniert eigentlich wunderbar.
Zulauf von Senioren. Ja. Kriegen die Senioren auch ein Anerkennungsgeld oder machen die es für nichts?
Genau, also bei den Schnuppertagen Handwerk, da kriegen die Senioren 10 Euro in der Stunde. Das heißt, für so einen Workshop-Tag kriegen die eine Ehrenamtspauschale von 80 Euro. Da ist aber dann auch so Fahrtkosten und Vor- und Nachbereitung alles mit abgegolten sozusagen. Aber man darf sich nicht täuschen, das ist für einige, die bei uns mitmachen, ganz wichtig.
Darauf wollte ich gerade raus, ne? Weil das klingt ja jetzt so nach, wie soll man sagen, dem wünschenswert, gesellschaftlich wünschenswerten Miteinander, aber es ist Sozialarbeit, ne? Du bist als Sozialarbeiter unterwegs. Welche, sage ich jetzt mal, sozialen Bedürfnisse trifft ihr denn am meisten? Also Einsamkeit, vermute ich mal, ist ein Thema. Geld klang jetzt an. Ja. Wo bist du da noch unterwegs?
Ja, also ich meine, ein ganz großes Thema, das werden alle, die hier zuhören und sich mit dem Thema Rente auseinandersetzen, bei sich selbst auch beobachten können. Es gibt auch einen ganz großen psychologischen Aspekt davon, in Rente zu gehen. Vielleicht das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden. Auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Wer bin ich eigentlich ohne Arbeit und was will ich eigentlich jetzt mit meinem Leben machen? Dann haben wir natürlich ganz oft auch so Themen von Trauer und Verlust. Also umso älter die Menschen werden, umso mehr Menschen sterben um sie herum. Und das ist ein Thema, was natürlich auch für Einsamkeit sorgt, aber was auch mit Trauer zu tun hat. Und dann gerade bei den älteren Menschen, also kommen jetzt bei uns in den nächsten Jahren auch ein paar Projekte, es gibt auch so Fragen wie, was passiert eigentlich mit mir und all dem, was ich habe und was ich war, wenn ich sterbe? Von den 1 Million Menschen über 60, von denen du eben gesprochen hast, leben in Berlin 300.000 alleine. Das ist ja auch eine große Zahl. Und von denen gibt es auch viele, die haben gar keine Familie. Und das ist auch ein ganz spannendes Thema. Also so dieses ganze Ende und wie es dann weitergeht, ist ganz relevant. Und bei den Jugendlichen ist natürlich sind auch ähnliche Themen eigentlich relevant. Jetzt, wo ich mit der Schule fertig bin, wer bin ich eigentlich und was will ich machen in meinem Leben, ist ganz spannend.
Die berühmten Übergangsphasen, ne? Und ja. Genau. Wie findest du denn die Resonanz bei den Behörden? Also ist das, macht das Schule? Wird das weiter aufgegriffen?
Also die Resonanz für unsere Arbeit ist sehr, sehr positiv. Aber das sollte man nicht verwechseln mit der Bereitschaft, größere Summen von Geld in die Hand zu nehmen. Teilweise passiert das, aber wir haben ja im Moment ein Haushaltsdefizit in Berlin von 3,4 Milliarden oder sowas, ganz schön viel. Und da tun wir uns schwer, würde ich sagen, aber ich glaube im Vergleich zu anderen Trägern eigentlich auch nicht. Wir haben einen großen Vorteil. Wir sind in diese Situation reingeboren und wir sprechen mit vielen Trägern in der sozialen Arbeit, die es seit 30 Jahren gibt und die jetzt von der aktuellen Situation total überfordert sind und nicht wissen, wie man damit umgeht. Wir kennen es gar nicht anders. Das heißt, wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir auch Beziehungsarbeit mit der Stadt machen und da entstehen auch tolle Beziehungen und es gibt auch immer wieder Bereitschaft. Aber wir müssen uns auch in ganz viele andere Richtungen umgucken, um die Arbeit möglich zu machen.
Also klassisches Sozialarbeitsthema, großer Bedarf, zu wenig Ressourcen. Wie ist es denn bei deinen Kollegen? Man könnte ja auf die Idee kommen, dass diese Generationenthemen sozusagen ein Markt sind, ein Sozialarbeitsmarkt.
Ja, also was total spannend ist, ist, dass wir die Jugendhilfe als ein Gebiet haben, was relativ stark gefördert wird. Und da entgegen steht sozusagen die Altenhilfe, die sehr, sehr wenig gefördert wird. Es gibt natürlich den Bereich der Pflegeleistung und da fließt auch unfassbar viel Geld rein. Da wird auch in der Zukunft unfassbar viel Geld reinfließen. Aber es gibt nicht so diesen Drive, wie es bei Jugendlichen gibt, die zum Beispiel schuldistanziert sind, dafür zu sorgen, dass sie einen Schulabschluss, eine Ausbildung machen und dann ins System reinkommen. Bei Menschen, die sozusagen aus dem System schon draußen sind. Das heißt, es gibt da erstmal so zwei ganz unterschiedliche Förderkulissen. Und dieser Markt, also es ist, ich würde sagen, mit den Sachen, die wir machen, ist es schwer, Geld zu verdienen, wenn wir uns darauf konzentrieren, dass die Menschen, die teilnehmen, also die älteren und die jüngeren Menschen, dass die da irgendwelche Beiträge leisten. Man kann das teilweise ein bisschen machen. Zum Beispiel sind wir manchmal unterwegs und gehen zu einer Seniorin nach Hause, die will, dass man ihr da den WLAN-Router einrichtet. Und das kann man über den Pflegegrad, da sind wir mittlerweile anerkannter Träger, abrechnen. Oder man kann das dann auch privat bezahlen. Aber es gibt aus meiner Perspektive die Notwendigkeit auch, dass viele von diesen Leistungen von staatlicher Seite getragen werden oder andere Finanzierungsformen entstehen.
Da würde ich gerne drauf eingehen. Das ist ja eine hochspannende Beobachtung. Du sagst also, die schieren Mittel für Altenhilfe oder wie heißt denn das,
ja,
das Themenfeld?
Kann man sagen.
Und Altenhilfe setzt dann aber auch an, eigentlich mit der Begrifflichkeit, die die Bezirke wählen, also mit unfassbar früh mit 55 oder so, da sind einfach ungleich weniger Mittel, kann man so schlicht sagen.
Ja.
Und ist das denn, ich sag mal, im öffentlichen Bewusstsein, hast du den Eindruck, dass sich da was bewegt?
Naja, das Interessante ist ja, dass man alte Menschen nicht so richtig sieht und dass es auch typisch ist für einen alten Mensch, nicht sichtbar zu sein oder auch nicht mehr so richtig was zu machen. Also das wundert ja jetzt niemanden, wenn ein alter Mensch den ganzen Tag auf der Couch sitzt und Fernsehen guckt. Gleichwohl, wenn deine Kinder den ganzen Tag auf der Couch hocken würden im Teenageralter und Fernsehen gucken und nie in die Pötte kommen, dann würde man sich ja schon Sorgen machen. Das ist was, wo es einfach, glaube ich, auch eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung zu gibt.
Du hast ja angedeutet, ihr macht eine ganze Reihe von neuen Projekten, habt ihr jedenfalls vor. Von einem weiß ich, es geht um altersgemischte WGs eigentlich.
Ne? Ja, also das Thema Wohnen ist natürlich total relevant, wenn wir uns jung und alt angucken. Aus dem entscheidenden Grund, dass ganz viele ältere Menschen leere Zimmer in ihren Häusern zur Verfügung haben, die sie teilweise abschließen und gar nicht mehr betreten. Und junge Menschen händeringend nach Wohnraum suchen. Die Themen, die wir eben benannt haben, also zum Beispiel Einsamkeit, spielen da natürlich auch eine Rolle. Das ist ein spannendes Thema. Wir haben jetzt das Projekt Generation WG Berlin seit Oktober 2024, also ein bisschen mehr als einem halben Jahr sind wir damit unterwegs und helfen Menschen ab 60, die Platz in ihren Wohnungen oder ihren Häusern haben, dabei, junge Mitbewohner zu finden. Und das ist ein Projekt, was hochspannend ist, was auch gut funktioniert tatsächlich und womit wir potenziell dafür sorgen könnten, so einen Wohnungsmarkt mit zu entlasten.
Ist ja eine schöne Idee, aber die Frage ist wieder, wie viel Bereitschaft gibt es? Also junge Leute, die bereit sind, bei Älteren einzuziehen, gibt es vermute ich mal mehr als umgekehrt Ältere, die ihre Wohnung öffnen, oder?
Auf jeden Fall, das stimmt. Wir haben 60 Mal so viele Bewerbungen von jungen Menschen wie von älteren Leuten. Ja. Aber es gibt auch viele ältere Menschen, die dazu bereit sind. Und es braucht aus meiner Perspektive auch die richtige Ansprache. Nicht alle älteren Menschen brauchen jemanden in ihrer Wohnung, weil sie einsam sind. Aber es gibt ja doch viele ältere Leute, die vielleicht auch mal für ein halbes Jahr jemanden aufnehmen würden, wenn sie ein Zimmer frei haben, und zu unterstützen. Der Ukraine-Krieg zeigt das. Es gab unfassbar viele Leute, die Geflüchtete aus der Ukraine für eine temporäre Zeit aufgenommen haben. Und da gibt es sozusagen ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Dafür muss man bekannt werden und über das Projekt sprechen.
Wie wir es gerade tun. Aber jetzt hast du ja gesagt, 8 neue Themen. Das ist ja irre. Also was habt ihr noch in der Pipeline?
Ja, also ein ganz wichtiges Thema ist so, dass die Einsamkeit von älteren Menschen, die aber nicht erreicht werden. Also es ist ein ganz spannendes Feld von älteren Menschen, die nicht angebunden sind an Strukturen. Was in der sozialen Arbeit und in der Altenhilfe immer passiert, ist, dass Angebote gemacht werden und die werden beworben, zum Beispiel in der Bibliothek oder in einem Stadtteilzentrum, in einem Seniorencafé, da wo die Menschen schon sind, die aber schon angebunden sind. Und die Leute, die wirklich in ihren Wohnungen sitzen und nicht erreicht werden, die werden auch nicht erreicht. Und das heißt, wir versuchen jetzt in Pankow mit dem Projekt Teilhabenetz eine Ehrenamtsstruktur aufzubauen, in der junge Ehrenamtliche mit älteren Menschen, die isoliert sind, Zeit verbringen, mal eine Pizza essen gehen oder vielleicht mal ins Kino gehen, irgendwas Nettes unternehmen. Und die Herausforderung in dem Projekt ist sozusagen, diese Menschen zu erreichen.
Wow, die Unerreichten zu erreichen, das ist jetzt wirklich eine mega, mega Aufgabe, die ihr euch da gestellt habt. Aber extrem spannend natürlich. Vielleicht noch einen letzten Klims, einen Blick in die Werkstatt bei euch. Was habt ihr noch vor?
Ja, ein cooles Projekt, was jetzt gerade anläuft, ist die Engagementwerkstatt 60+. Da helfen wir Menschen, die jetzt in Rente gehen und sich überlegen, was will ich jetzt eigentlich machen, dabei eigene Engagementprojekte zu entwickeln und die dann in die Tat umzusetzen. Also da könnte jetzt rein theoretisch jemand zu uns kommen mit einer Idee, einen Podcast zu machen, aber keine Ahnung zu haben, wie das geht. Und wir würden dann dabei unterstützen, wir haben sogar ein bisschen finanzielle Mittel zur Verfügung, dass man sowas auf die Beine stellt. Viele Leute können das ja auch selbst, aber es gibt auch viele Leute, die dann sozusagen eine Idee haben. Da haben wir jetzt 12 Menschen ab 60 gerade in unserer Werkstatt. Wir treffen uns einmal im Monat und begleiten die Leute dann nebenbei regelmäßig und die werden jetzt alle eigene Projekte auf den Weg bringen.
Toll. Also ich merke schon, es gibt wahnsinnig viele Ideen und viele Möglichkeiten, bei euch tätig zu sein. Wir werden zum Schluss natürlich in den Shownotes darauf hinweisen, über die Kontaktmöglichkeiten. In der Schlussphase frage ich ja alle Gäste, was fällt dir ein, wenn du das Wort Rentner hörst?
Ja, dann fallen mir Leute ein, die nicht mehr arbeiten und viel Zeit haben vielleicht. Das wäre jetzt so meine erste Assoziation.
Und so ein Bild, wenn du es visualisierst?
Ja, also natürlich würde ich da, wenn... Also ich bin natürlich viel reflektierter als das, aber ich stelle mir dann einen Mensch vor, der ergraut ist und vielleicht ein bisschen kleiner ist und irgendwie ein bisschen langsamer unterwegs ist. Also ja, das merkt also schon körperlich auf jeden Fall.
Du bist jetzt eine ganze Weile mit 31 von diesem möglichen Aggregatzustand entfernt, aber hast du eine Fantasie, was du als Rentner eventuell machen wollen würdest, jetzt schon durch den Umgang mit den Leuten, die du triffst?
Also ich bin mir sehr sicher, dass das für mich eine sehr schwierige Phase wird. Ich glaube, es wird mir unfassbar schwer fallen, diese Identität, die ich mir jetzt aufbaue, als handlungsfähiger junger Mensch, der Sachen anschiebt und Sachen auf den Weg bringt, da einen guten Umgang mit zu finden. Ich hoffe, dass ich dann die Möglichkeit habe, mein Wissen und meine Erfahrungen an eine jüngere Generation weiterzugeben und denen dabei zu helfen, eigene Sachen anzuschieben. die Gesellschaft vielleicht ein bisschen besser machen. Das wäre zumindest mein Wunsch.
Das heißt, du hast jetzt das Gefühl, ich sag mal, so eine Lebensaufgabe, Lebensthema gefunden zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt so viele Herausforderungen in der Gesellschaft und ganz, ich meine, jetzt der demografische Wandel ist eins davon und das wird ja auch in den nächsten Jahren nicht weniger. Das heißt, ich glaube, da gibt es genug zu tun und da gibt es auch so viele Chancen drin. Deswegen finde ich es ein gutes Thema.
Ja, unbedingt, das mit Sicherheit. Nochmal aus der Rubrik Anfänge, erste Male. Wann und was hast du zuletzt zum ersten Mal gemacht?
Ja, also ich war zuletzt das erste Mal bei einem Podcast. Das ist natürlich eine sehr, sehr coole Sache. Und jedes Mal, jede Woche bin ich eigentlich in meinem Job, den ich jetzt gerade mache. Ich habe den Verein ja vor 2,5 Jahren mit meinem Ersparten gegründet. Mache ich irgendwas zum ersten Mal. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade in einer Lebensphase bin oder mit dem Projekt auch, wo ich die ganze Zeit Sachen zum ersten Mal mache.
Und gibt es ein erstes Mal, wo du jetzt sagst, oh wow, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet?
Ja, wir wurden letztes Jahr, haben wir beim Preis teilgenommen und wurden dann haben beim Start Social Preis von Olaf Scholz eine Urkunde bekommen und sozusagen einen kleinen Preis gewonnen. Das war natürlich schon auch ein besonderer Moment.
Okay, wow. Ja, letzte Male. Gibt es sowas bei dir?
Ja, es ist spannend. Also ich glaube, was immer weniger wird, ein sehr einfaches Beispiel, das kennen bestimmt viele, ich kann nicht mehr so lange schlafen wie früher. Das ist auch was Schönes. Ich komme in Gang. Und ich glaube, ich habe auch das letzte Mal so institutionell studiert oder sowas in die Richtung, so gelernt. Das heißt, ich glaube, ich habe dieses Thema so institutionelle Schule hinter mir gelassen.
Ist interessant. Das heißt, du hast durch Überlegen etwas herausgefunden, von dem du offenkundig mal überlegt hast, vielleicht noch was draufzusatteln, aber du sagst, nö, ist jetzt abgeschlossen.
Ich glaube ja.
Spannend. So, letzte Frage, die allerbeste, finde ich. Wenn die gute Fee vorbeikommt und du weißt, wie es weitergeht, ne? Und einen Wunsch hast du frei. Was sagst du der guten Frau oder dem Wesen?
Ja, also es würde wahrscheinlich gar nicht in die Richtung von der Arbeit gehen, sondern ich würde mir wahrscheinlich eher wünschen, dass ich so die ganzen Herausforderungen in den nächsten Jahren gut meister und dass wahrscheinlich so der familiäre Zusammenhalt, den es gibt, dass das so bestehen bleibt.
Dankeschön. Ja, beim ersten Mal kann ich ja auch anknüpfen. Du bist der bislang jüngste Gast in diesem Podcast, der ja gestartet ist, um die individuellen und gesellschaftlichen Themen der Boomer zu besprechen. Und du hast klar gemacht, Jugend und alles, was danach kommt, gehört zusammen. Danke und viel Erfolg weiterhin mit dem, was du anpackst mit deiner Arbeit. Den Link zu Sonai und weitere Informationen stellen wir in die Shownotes. Wem diese Episode oder gar der ganze Podcast gefällt, gerne das zum Ausdruck bringen durch eine möglichst gute Bewertung bei Spotify und den großen Plattformen. Gerne auch eine E-Mail an hallo@babyboomerinfos. Und ansonsten, wir freuen uns, wenn wir uns wiederhören, spätestens in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut. Danke. Tschüss. Danke dir.
Danke.